Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema Das Göttliche und das Ungöttliche, Teil 2. Wir haben am Ende des letzten Podcasts drei Aussagen getroffen, um das Verhältnis des Göttlichen mit der Welt zu beschreiben. Aussagen, die wir aufgrund unseres philosophischen und metaphysischen Wissens und unserer täglichen Lebenswahrnehmung, aber auch aufgrund der spirituellen Erfahrung der Menschen, die einen solchen Weg gegangen sind, mit gutem Gewissen treffen können. Die erste Feststellung ist die, dass alles, was ist, göttlich, das Göttliche ist. Dass nichts außerhalb von ihm existiert, dass es nichts gibt, was nicht aus ihm geboren wird und von seinem Atem, von seiner Kraft durchströmt wird. Dann, und das ist eine unmittelbare Folge davon, können wir sagen, dass alles, was existiert, durch das Göttliche gelenkt und regiert wird. Dass all das, das ganze Universum, vom Göttlichen in eine bestimmte Ordnung gebracht wird. Und zwar nicht nur in seinen grundlegenden Bewegungen und Zügen, sondern auch in den einzelnen Prozessen, die sich daraus ergeben. Und schließlich können wir mit gutem Recht behaupten, denn das sehen und erleben wir täglich, dass genau diese Prozesse, dass all diese Beziehungen, die wir Kosmos, Leben oder Dasein nennen, im Grunde nicht göttlich oder ungöttlich sind. Dass sie unvollkommen, begrenzt, disharmonisch oder gar verdreht, bis ins Extrem pervertiert sind. Wie nun können wir diese Feststellungen, alles ist göttlich, alles wird durch das Göttliche gelenkt und regiert, und Gott und Welt unterscheiden sich grundlegend, sind im Prinzip unvereinbar, in irgendeiner Weise harmonisieren oder in einer größeren und höheren Wahrheit zusammenführen? Dies war die Frage, die sich uns am Ende unseres letzten Podcasts stellte und die wir heute näher betrachten wollen. Wenn wir sagen, dass das Göttliche die Welt, das Universum lenkt und regiert, dann muss dieses Lenken, diese Herrschaft absolut sein. Anders gesagt, das Göttliche muss auch die Macht über seine Schöpfung haben. Es muss seinen Willen dem Universum auferlegen, gegebenenfalls auch aufzwingen können. Denn wäre das nicht so, dann würden wir ein grenzenloses Sein, ein grenzenloses und absolutes Bewusstsein postulieren, das kein grenzenloses und absolutes Wissen und keinen grenzenlosen und absoluten Willen hat. Nun könnten wir natürlich annehmen, dass das Göttliche dieses absolute Wissen und diesen absoluten Willen zwar hat, ihn aber nicht ausübt. Dass es also Kräften, Bewegungen und Wesen, die aus der ursprünglichen Vollkommenheit entstanden sind, durch ihre Selbstbegrenzung aber in gewisser Weise unvollkommen geworden sind, freies Spiel lässt. Dass es den naturhaften Bewegungen, dem menschlichen Mental und Willen, dass es sogar Mächten und Kräften der Dunkelheit und des Bösen einen gewissen Handlungsspielraum zugesteht. Dies würde das, was wir sehen, das, was im Universum geschieht, mit dem grenzenlosen und absoluten Göttlichen harmonisieren und das Universum in gewisser Weise erklären. Und wir erklären es auch oft so. Doch leider ist die Sache nicht ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Denn keines dieser Dinge, wir selbst als Menschen, und auch nicht das Dunkle, Böse, Unbewusste, hat eine vom Göttlichen, vom Absoluten unabhängige Existenz, ein vom Göttlichen unabhängiges Bewusstsein. Nichts, weder der Mensch noch andere Wesen und Kräfte, kann außerhalb des Göttlichen, außerhalb seiner Existenz und vor allem nicht ohne seine Sanktion handeln oder wirken. Also ohne, dass es, das Göttliche, dieses Wirken erlaubt. Die Freiheit, die uns das Göttliche gibt, in der Tat gibt, ist eine in hohem Maße relative Freiheit. Wir sind, auch wenn wir dies oftmals anders empfinden und uns dies einige Religionen einreden wollen, für das, was wir sind und tun, für die Unvollkommenheit unserer Natur nicht allein verantwortlich. Unwissenheit und Unbewusstsein sind nicht unabhängig vom Göttlichen entstanden, sondern in ihm selbst, in seinem Wesen, in dem einen Sein. Und die daraus entstehende Unvollkommenheit kann dem Göttlichen daher nicht fremd sein, muss irgendwo in seinem Wissen und Willen verankert sein. Welche Kräfte und Mächte im Universum auch immer ihren eigenen Bahnen folgen dürfen, was auch immer sich im Universum frei ausarbeiten darf, es muss eine göttliche Allwissenheit und eine göttliche Allmacht geben, die all diesen Dingen erlaubt hat, zu entstehen, hervorzutreten und in seiner Allgegenwart, in seiner Allexistenz zu wirken. Und wenn wir das Problem von Unvollkommenheit und Leid, wenn wir das Problem des Bösen in einem wirklich grundlegenden Sinne betrachten wollen, dann müssen wir uns dies immer vor Augen halten. Wir dürfen uns nicht zu Erklärungsversuchen hinreißen lassen, die diese Tatsache umgehen. Oder anders gesagt, wir dürfen nicht versuchen, das Göttliche auf irgendeine Weise reinzuwaschen. Das Leid und das Böse, wie es viele Religionen und Traditionen tun, aus ihm herauszuerklären. Die tatsächliche Lösung muss woanders liegen, im Göttlichen, nicht außerhalb von ihm. Ein erster Schritt in die richtige Richtung könnte sein, wir haben dies auch bei anderen vermeintlich unvereinbaren Gegensätzen schon getan, uns von der Logik unseres gewöhnlichen Verstandes zu lösen und zu versuchen, uns der Logik des Grenzenlosen zuzuwenden oder uns zumindest dafür zu öffnen. Und wenn wir dies tun, wenn wir das Ganze mit einem losgelösten und objektiven Mental betrachten, dann stellen wir als erstes fest, dass Unwissenheit, Irrtum, Begrenztheit, Leid, Trennung und Zwietracht nicht unbedingt, wie wir vorschnell annehmen könnten, ungöttlich sind. Also eine grundlegende Verneinung des göttlichen Seins und Bewusstseins, der göttlichen Macht, des göttlichen Wissens und Willens oder der göttlichen Wonne. Für sich selbst genommen, isoliert betrachtet, scheinen sie dies in der Tat zu sein. Scheinen sie das genaue Gegenteil des Göttlichen zu sein. Doch sind sie dies auch, wenn wir das Ganze sehen? Ihren wirklichen Platz und ihre Bedeutung im universalen Wirken? Tatsächlich ist es so, dass alles im Universum in gewisser Weise begrenzt ist. Alle Formen, Bewegungen, Kräfte, bestimmte Ereignisse und natürlich auch, und das ist für uns vielleicht das beste Beispiel, unser kleines, enges Ego und unsere um dieses Ego zentrierten und damit im besten Sinne egozentrischen Aktivitäten. Doch dies ist nur die Oberfläche, die äußere Form unseres Daseins. Denn in Wirklichkeit sind wir nicht nur begrenzt, sondern wir sind auch und vor allem unbegrenzt. Unsere auf den ersten Blick trennende äußere Individualität ist nur eine oberflächliche Bewegung. Dahinter steht eine wirkliche, wahre Individualität, die sich in der Einheit mit allen Dingen weitet und die sich oberhalb von uns in die Einheit mit der transzendenten göttlichen Grenzenlosigkeit erstreckt. Und genau deshalb können wir sagen, dass unser begrenztes Ego tatsächlich eine Macht, ein Ausdruck von Grenzenlosigkeit ist, wie die Welle ein Ausdruck des Ozeans. Eine vermeintliche Geteiltheit kann nie zu einer wirklichen Getrenntheit werden. Denn hinter dieser Geteiltheit, hinter der Welle, steht der Ozean, steht eben diese unteilbare Einheit, die die Geteiltheit stützt und doch in gewisser Weise überschreibt. Eine unteilbare Einheit, die von dieser Geteiltheit nicht geteilt werden kann, wie auch die Welle den Ozean nicht teilen kann. Dies aber bedeutet, dass die augenscheinliche und oberflächliche Geteiltheit und ihr trennendes Wirken in der Welt keine Verneinung oder Verleugnung von Einheit und Unteilbarkeit ist, also keine Verneinung oder Verleugnung der göttlichen Natur. Und dies gilt naturgemäß nicht nur für das menschliche Ego, sondern für alle Kräfte, Wesen und Phänomene, die uns oberflächlich betrachtet als begrenzt, getrennt, disharmonisch erscheinen. Geteiltheit ist ein oberflächliches Ergebnis einer grenzenlosen Vielfalt. Und diese grenzenlose Vielfalt ist nichts anderes, kann nichts anderes sein als eine Macht, ein Ausdruck grenzenloser Einheit. Wir halten also fest, dass es keine wirkliche Einschränkung oder Begrenzung des Seins, keinen wirklichen Widerspruch innerhalb der einen allgegenwärtigen Wirklichkeit gibt, sondern nur einen oberflächlichen, scheinbaren. Was es aber gibt, und das ist unbestreitbar, ist eine Einschränkung oder Begrenzung des Bewusstseins, eine Unwissenheit des Selbstes im Selbstsein, ein Verschleiern der inneren Gottheit oder Göttlichkeit und eine offensichtliche Unvollkommenheit, die sich zwangsläufig daraus ergibt. Und weil wir als Menschen uns mit diesem begrenzten Selbstsein, mit diesem oberflächlichen Ego-Bewusstsein, also mit der Welle, identifizieren, erleben und erfahren wir eine faktische, wenn auch tatsächlich nicht grundlegende Getrenntheit, eine Teilung, eine Aufspaltung. Und wir erfahren, sehr konkret, all die unsäglichen Folgen, die sich aus dieser Getrenntheit ergeben. Der Getrenntheit von der einen allgegenwärtigen Wirklichkeit und all ihren anderen Ausgestaltungen, der Getrenntheit vom einen grenzenlosen Ozean und von allen anderen Wellen, die sich in ihm bewegen. Und diese Folgen sind, naturgemäß, die wir eben schon genannt haben. Begrenztheit, Irrtum, Leid, Zwietracht und vor allem Unwissenheit. Wenn wir nun an dieser Stelle noch einmal einen Schritt zurücktreten, dann sehen wir, dass diese Unwissenheit in Wirklichkeit gar keine Unwissenheit ist. Denn wenn wir es genau oder besser, Wenn wir das Ganze betrachten, dann zeigt sie sich als reines Oberflächenphänomen, als Oberflächenphänomen von etwas, das tatsächlich Wissen ist. Wir können auch hier das Bild des Ozeans bemühen und dann feststellen, dass die vermeintliche Unwissenheit nur eine Welle ist, eine Wirkweise, eine ganz bestimmte Form des Ozeans, des Allwissens, des Allbewusstseins. Unwissenheit ist also im Grunde eine Begrenzung von Wissen, ein Gebilde, in dem der gesamte Rest dieses Wissens sozusagen zurückgehalten wird, um eine ganz bestimmte Operation, eine ganz bestimmte Handlung, ein ganz bestimmtes Wirken auszuführen. Und all dieses zurückgehaltene, quasi verborgene Wissen, dieses Allwissen oder Allbewusstsein, ist eine Art Speicher, ein Ozean, aus dem dieses Allbewusstsein für die Entwicklung unseres Daseins und für die Evolution des Kosmos all das ziehen, all das emporheben kann, was für diesen Entwicklungsprozess erforderlich ist. Diese Wahrnehmung, diese Natur von Unwissenheit als limitiertes Wissen, hat nun eine enorme, wenn nicht entscheidende Konsequenz. Denn sie bedeutet nichts anderes, als dass durch all unsere Unwissenheit, durch all die Unwissenheit der Welt, eigentlich Wissen wirkt. Und dass das Ergebnis all dieser Unwissenheit deshalb nur eines sein kann, nämlich das, was dieses Allwissen bestimmt, was es von Beginn an verfügt hat. Es ist dieses geheime Wissen in der Unwissenheit, das in all unseren vermeintlichen Irrungen und Wirrungen wirkt, das der Seele, die in die Unwissenheit eintaucht, alle Erfahrungen gibt, die sie benötigt, die sie machen will, und das ebenso all das aufzeigt, was zurückgelassen werden will, was sich verabschieden darf und muss, in uns und in der Schöpfung. Kurz gesagt, die vordergründige, durchaus beachtliche Macht der Unwissenheit ist nichts anderes als eine Macht der Konzentration, einer Konzentration auf ein ganz bestimmtes, begrenztes Wirken. Und dies ist nicht etwa ein abstraktes, metaphysisches Konzept, sondern eine Wirkweise, die wir täglich in oberflächlicherer Weise in uns selbst erleben und erfahren. Denn wenn wir uns auf etwas konzentrieren, wenn wir uns in etwas wirklich vertiefen, dann verlieren wir uns buchstäblich darin, verlieren uns in dem, was wir gerade denken, fühlen oder tun. Wir begrenzen unsere Wahrnehmung nur auf diese Operation, diese Handlung, diesen Gedankenstrang, dieses Gefühl. Und wir vergessen alles andere, vergessen uns quasi selbst. Und doch bleiben wir uns selbst, und zwar ganz, vollständig und unteilbar. Wenn wir nun dieses Sich-Konzentrieren, diese Qualität der Konzentration bewerten oder einordnen, dann kommen wir ganz gewiss nicht zu dem Ergebnis, dass dies etwas Negatives sein könnte. Ganz im Gegenteil. Konzentration ist eine der größten Kräfte und Mächte, über die wir als Menschen verfügen. Und genauso ist es mit dem Göttlichen und der sogenannten Unwissenheit. Die ausschließliche Konzentration auf eine bestimmte Form, eine bestimmte Bewegung, die Selbstbegrenzung auf ein bestimmtes Wissen ist eine der größten Kräfte und Mächte, die diesem göttlichen Bewusstsein innewohnt. denn nur ein höchstes Wissen, ein Wissen, das sich vollständig selbst besitzt, kann so machtvoll sein, dass es sich selbst in seinem Wirken begrenzt und dennoch in vollkommener Weise all das, was es will, was es in sich trägt, durch diese scheinbare Unwissenheit ausarbeitet und gestaltet. Wir als Menschen sehen, wie sich dieses höchste Selbstwissen durch eine fast unendliche Vielzahl von Unwissenheiten entfaltet, wie es durch all diese vielen kleinen Begrenztheiten wirkt. Wir sehen, wie jede dieser scheinbar isolierten Unwissenheiten versucht, sich entlang seiner eigenen Blindheit zu entwickeln, und wir sehen ebenso, durchaus mit Erstaunen, wie das dahinterstehende Allwissen durch all diese Phänomene, Kräfte, Wesen und Bewegungen seine weiten, universalen Harmonien baut. Und so ist es interessanterweise gerade die vollkommene Unbewusstheit, das vollkommene Nichtwissen, das uns diese verborgene Allwissenheit am klarsten und eindrucksvollsten offenbart. Denn wie einfach, harmonisch und vollkommen ist doch diese universale Ordnung, die auf Elementarteilchen, auf Zellen, auf Pflanzen, die auf einfachem animalischen Leben beruht. Eine Welt, die im Grunde nur aus unbewussten oder instinktiven Impulsen besteht und die doch ganz offensichtlich von einem dahinterstehenden Allwissen gelenkt und zu einem bestimmten Ziel geführt wird. Und so können wir mit gutem Gewissen sagen, dass das Wirken der Unwissenheit oder Unbewusstheit in Wahrheit gar keine Unwissenheit ist, dass es, ganz im Gegenteil, eine Macht, ein Zeichen und sogar, wie wir gerade gesehen haben, ein Beweis dafür ist, dass all dies tatsächlich, eigentlich, allwissendes Selbstwissen und Allwissen ist, dass hinter dieser Unwissenheit ein unteilbares Allbewusstsein steht. Die wirkliche Schau dessen, die gemeinsame Schau des Ozeans und seiner Wellen, des Allbewusstseins und seiner oberflächlichen Unwissenheiten, können wir nur in unserem tieferen inneren Wesen oder in einem weiteren, höheren spirituellen Zustand finden. Einfach deshalb, weil wir nur dort mit der verborgenen göttlichen Idee und dem göttlichen Willen in Kontakt kommen. Dann sehen wir tatsächlich und ganz konkret, dass all das, was wir in unserer Unwissenheit getan haben, dass all das, was wir waren und zum Teil immer noch sind, durch diese unteilbare Allwissenheit überwacht und letztlich geführt wurde. Dann sehen wir hinter unserem kleinen, unwissenden Wirken ein größeres, weiteres Wirken, erkennen tatsächlich und in Gänze die reine und universale göttliche Gegenwart und begegnen dem Herrn allen Seins und aller Natur. Wenn wir uns nun den anderen sogenannten Unvollkommenheiten zuwenden, wenn wir Unfähigkeit, Schwäche oder Ohnmacht, wenn wir das in jeder Beziehung begrenzte und daher mühsame Ringen und die oft vergebliche Anstrengung unseres Willens betrachten, Unvollkommenheiten, die im Grunde nichts anderes als das unvermeidbare Ergebnis von Unwissenheit sind, dann sehen wir, dass es sich damit ganz ähnlich verhält. In der Logik des Grenzenlosen, aus der Perspektive des Göttlichen, ist all dies eine ganz natürliche und auch angemessene Selbstbegrenzung. Eine Selbstbegrenzung der allwissenden Allmacht durch den bewussten und freien Willen, der dieser Allmacht innewohnt, der diese Allmacht quasi ist. Und auch diese Selbstbegrenzung ist eine Art Konzentration. Denn die Allmacht konzentriert sich, begrenzt sich in einer Weise, die genau dem entspricht, was umgesetzt werden soll, was in der Welt oder im Universum geschehen soll. Sie ist exakt und unfehlbar darauf abgestimmt, ob sie etwas tatsächlich erfüllen oder nur versuchen soll, ob sie erfolgreich, nicht erfolgreich oder noch nicht erfolgreich sein soll. Und sie erfüllt ihren Zweck immer in einem bewussten Verhältnis zu allen anderen selbstbegrenzten Mächten und Kräften, zu allen anderen, wenn man es so ausdrücken will, Kraftkonzentrationen. Die einzelnen Ergebnisse, die sie erzielt, sind nicht isoliert, von allem anderen getrennt. Sie sind ein unteilbarer Teil des gesamten Ergebnisses, des gesamten kosmischen Wirkens. Hinter jeder begrenzten Macht oder Kraft steht also die Allmacht oder Allkraft. Und diese Allmacht oder Allkraft ist es, die in jeder begrenzten Macht oder Kraft tatsächlich wirkt, die immer am Werke ist. Die unteilbare Allmacht arbeitet unumschränkt und auf unfehlbare Weise durch die Summe all dieser begrenzten Mächte und Kräfte ihren uns verborgenen Sinn und Zweck aus. Und genau deshalb ist all diese Mühe, all dieses Ringen, sind all diese vermeintlichen Schwierigkeiten und Fehlschläge eben genau dies nicht. Sie sind keine Schwäche und auch kein Versagen, ganz im Gegenteil. Sie sind ein Zeichen und sogar ein Beweis für die Existenz einer tatsächlichen, absoluten Allmacht, die hinter ihnen steht und durch sie wirkt. Was ist nun mit der Unvollkommenheit, die uns vielleicht am meisten bedrängt, die uns das Verständnis des Universums am meisten erschwert? Was ist mit dem Leid, dem Schmerz? Tatsächlich ist auch hier die Ursache und damit letztlich auch die Lösung Begrenztheit. Begrenztheit des Bewusstseins und eine Begrenztheit der Kraft. Eine Begrenztheit, die es uns verwehrt, die Berührung einer größeren, machtvolleren, weiteren Kraft zu meistern, zu assimilieren und damit quasi zu tragen oder zu ertragen. Konkret: Wir werden von etwas berührt, das außerhalb von uns ist, das nicht wir selbst sind, und dieses Etwas, diese Kraft, ist so groß, so intensiv, dass wir sie in unserer Kleinheit und Begrenztheit als unangenehm oder schmerzhaft oder sogar als eine Art Fehler empfinden, eine Störung, eine Dissonanz, ein Übermaß oder ein Exzess, etwas, das eine innere oder äußere Verletzung oder Verletztheit verursacht. Anders gesagt, wir spüren nicht die Wonne der Berührung, sondern das Missverhältnis zwischen unserem eigenen Sein, unserer eigenen Seinsmacht und der Macht dessen, dem wir begegnen. Unser Selbst, unser Geist, Spirit, der hinter der äußeren Berührung steht und der gleichermaßen die Allwonne des universalen Seins ist, erfährt diese Begegnung naturgemäß vollkommen anders. Zunächst als Wonne im Ertragen, im Durchstehen, im Erleben des Leides, dann als Wonne in der Überwindung dieses Leides und schließlich als Wonne der Transmutation, der Umwandlung des Leides, die sich schließlich irgendwann an die ersten beiden Erfahrungen anschließen wird. Denn, und das dürfen wir nie vergessen, Schmerz und Leid sind eine verdrehte und in gewisser Weise konträre Form von Seinsseligkeit, und sie können sich deshalb in eben diese Seinsseligkeit und sogar in die ursprüngliche Allwonne, das höchste ursprüngliche Ananda, verwandeln, quasi zurückverwandeln. Und diese Allwonne finden wir nicht nur im weiten, alles umfassenden und beinhaltenden Universalen, sondern auch in uns selbst. Und zwar in dem Maße, in dem wir von unserem äußeren Bewusstsein zurücktreten und in unser innerstes Selbst, in unser psychisches oder seelisches Wesen finden. Denn dieses psychische Wesen nimmt alle Kontakte wahr, lässt keine Berührung außer Betracht. Die schönen, milden, liebevollen, wie auch die verdrehten und seiner Natur entgegengesetzten. Es wächst durch Annehmen und Zurückweisung dieser Berührungen, und es gewinnt aus allem, selbst aus den heftigsten Leiden, Schwierigkeiten und Missgeschicken, deren wahre Substanz, einen göttlichen Sinn, einen göttlichen Zweck. Und auch hier sehen wir, wie schon beim Allwissen und der Allmacht, dass nur die vollkommene, grenzenlose Allwonne in der Lage ist, sich selbst und damit auch uns diese wirklich extremen Erfahrungen aufzuerlegen. Nur die Allwonne selbst kann solche Erfahrungen nicht nur ertragen, sondern sie sogar verwenden und nutzen, für ihren eigenen Gebrauch und auch für uns, für unseren eigenen spirituellen Gewinn oder Fortschritt. Und was für die Allwonne gilt, gilt auch für die weite, allumfassende göttliche Harmonie. Denn nur eine vollkommene, von allem unbeeinträchtigte und im Einssein verankerte Harmonie kann eine solche Spannbreite, ein solch extremes Spannungsfeld von unterschiedlichen und oft gegensätzlichen Elementen an die Oberfläche werfen, sie in einer weiten Allumarmung in sich tragen und für ihre eigenen Zwecke verwenden, so dass all diese vermeintlich konträren Bewegungen letztlich nichts anderes tun können, als dem großen universalen Rhythmus und der endgültigen höchsten Harmonie zu dienen und sich in diesem Prozess selbst in Elemente dieser fortschreitenden Harmonie zu verwandeln. Und so können wir hinter jedem Phänomen, hinter jeder Kraft, jeder Bewegung, hinter allem, was wir als ungöttlich bezeichnen mögen, die eine göttliche Wirklichkeit erkennen. Wir können sehen oder wir entdecken, dass all diese Erscheinungen nur ein Schleier sind, der die göttliche Vollkommenheit verdeckt. Ein Schleier, der in einem Experiment, das evolutionär ausgelegt ist, das sich also einem Entwicklungsprozess unterzieht, vorübergehend notwendig ist, den wir aber nicht mit der wahren und vollständigen, vollendeten Gestalt verwechseln dürfen. So weit, so gut. Was aber fangen wir nun mit dem Schleier an? Mit der Gestalt, die eben noch nicht wahr, vollständig und vollendet ist? Denn auch der Schleier, auch diese Gestalt, Kummer, Leid, Schmerz, Irrtum, Falschheit, Unwissenheit, Schwäche, Unfähigkeit, verdrehter Wille und falsches Handeln, Egoismus, Begrenztheit, Getrenntheit, das Böse, ist eine Tatsache, eine Wirklichkeit, ist keine Fiktion oder Illusion. unsere Wahrnehmung dieser Dinge als diese Dinge und nicht nur als etwas in Wahrheit Göttliches, muss eine bestimmte Bedeutung haben, einen Sinn und Zweck im individuellen wie auch universalen Dasein. Und tatsächlich sehen wir, wenn wir in ein tieferes und weiteres Bewusstsein eintreten, das, was wir eben schon ein wenig angedeutet haben, dass all dies Schritte, sogar Notwendigkeiten oder Unvermeidbarkeiten zur Erkennung und Erfahrung der tatsächlichen göttlichen Qualitäten sind. Ohne die Erfahrung von Schmerz und Leid, ohne diese Geburtswehen, würden wir nicht die wahre, grenzenlose Wonne empfangen, tragen, entbinden können. Unwissenheit ist der Schatten oder Halbschatten, der das Gestirn, der die Sonne von Wissen umgibt und der dieses Wissen für unsere Augen, ohne vollkommen geblendet zu werden, sichtbar und erfassbar macht. Jeder Irrtum deutet auf die Möglichkeit und die Bemühung hin, die wahre Wahrheit zu entdecken, ist dafür wesentlich, wenn nicht unerlässlich. Schwäche und Fehlschläge sind ein erster Klang, der die Tiefen von Macht und Wirkungskraft zum Schwingen, zum Erklingen bringt. Und alle Zerteilung, alle Getrenntheit, bereichert durch die Anmut immer neuer Erfahrungen von Vereinigung, die am Ende stehende tiefe Freude tatsächlich verwirklichter Einheit. Und wenn uns all dies, all diese Unvollkommenheiten als böse, als evil erscheinen, dann wirkt doch all dieses Böse ganz offensichtlich für das ewige Gute, sind die Geburtswehen des Allguten. Denn all diese Dinge, all diese Unvollkommenheiten sind in einem Universum, das als evolutionärer Prozess gedacht und ausgelegt ist, die grundlegende Bedingung für eine stets wachsende, größere Vollkommenheit in der Manifestation der verborgenen Göttlichkeit. Und nicht nur diese Unvollkommenheiten, sondern auch unsere innere Revolte dagegen ist eine solche Bedingung, eine solche unabdingbare Voraussetzung. Denn auch wenn wir diesen Unvollkommenheiten zunächst einfach nur ins Gesicht schauen und sie ertragen müssen, so ist doch der nächste Schritt, sie zurückzuweisen, sie zu überwinden, das Leben und die Natur zu transformieren. Und damit dies geschieht, damit die Flamme dieser Zurückweisung weiter brennt und immer wieder entfacht wird, damit das Sehnen nach Überwindung, nach Meisterschaft, nach Transformation und Transzendierung nicht nachlässt, muss die Seele die Ergebnisse dieser Unwissenheit immer wieder erfahren, immer wieder neu verstehen lernen. Natürlich können wir nur in unseren inneren Tiefen leben, in einer weiten inneren Gleichheit, einem Gleichmut gegenüber allem, und wir können dort Befreiung, Liberation erfahren. Doch auch unsere äußere Natur hat ein Recht auf diese Befreiung, auf Erlösung. Und selbst wenn wir auch diese erlangt haben, so ist da immer noch die Welt, das Leiden anderer, die Mühsal, das Ringen, Dinge, die wir nicht teilnahmslos an uns vorüberziehen lassen können, wenn wir beginnen, die Einheit mit allen Wesen zu fühlen und damit zu spüren und zu wissen, dass unsere Befreiung mit der Befreiung der anderen, der Menschheit, untrennbar verbunden ist. Wir halten also an dieser Stelle fest, dass Unwissenheit, mit all den Folgen, die wir eben benannt haben, das Gesetz unseres Universums sind. Eines Universums, eines göttlichen Experimentes, das auf Entwicklung, auf Evolution beruht. Und wenn wir selbst an diesem Experiment teilhaben wollen, wenn wir nicht einfach nur in dieses Experiment eingetreten sind, um es so schnell wie möglich wieder zu verlassen, dann müssen wir diesem Gesetz folgen und uns ihm vorübergehend unterwerfen. Und wir können dann auch nicht sagen, dass all dies, dieses Gesetz, dass all die Dinge, die damit verbunden sind und sich daraus ergeben, unwirklich sind, dass sie keine tatsächliche Wirklichkeit besitzen. Gewiss, all das, was wir in der Unwissenheit sehen und erfahren, sind in gewisser Weise Kreationen, Schöpfungen des mentalen Bewusstseins. Und dies kann uns recht schnell und auch folgerichtig in eine Philosophie führen, die das Ganze, das Universum mit all seinen Bewegungen und Kräften, nur als Bild, als eine Art Film betrachtet, als im Prinzip unwirklich. Doch wir haben gerade eben gesehen, dass dies nur eine oberflächliche Wahrnehmung der tatsächlichen Natur der Dinge ist. Denn in Wirklichkeit sind auch diese vermeintlich rein mentalen Gebilde, diese Gebilde eines höheren mentalen Schöpfergottes, Kreationen des höchsten göttlichen Bewusstseins. Eines Bewusstseins, das das Mental nur dazu verwendet, Dinge und Bewegungen anzuordnen und sie zu zerteilen, sie aus dem Allwissen heraus in eine interagierende Schöpfung zu projizieren und damit all die unterschiedlichen oder gar gegensätzlichen Bewegungen seiner Allmacht, seines Allwissens, seiner Allwonne und Einheit zu verwirklichen. Gut, wir können das natürlich unwirklich im Sinne von nicht grundlegend wirklich, nicht eigentlich wirklich nennen. Doch es ist nichtsdestoweniger wirklich und auch wesentlich in unserer gegenwärtigen Phase der Manifestation. Es ist kein, wenn man es so ausdrücken will, Fehler des göttlichen Bewusstseins. Es hat seine Bedeutung in der göttlichen Weisheit, hat seinen Sinn und Zweck in der göttlichen Freude, der göttlichen Macht, im göttlichen Wissen. An dieser Stelle müssen wir nun ein wenig vorsichtig sein, denn es besteht die Gefahr, mit durchaus wesentlichen Auswirkungen auf unser Leben und unseren Bewusstwerdungsprozess, dass wir hier in unserer Unwissenheit und unserem von Natur aus einseitigen Mental in eine Falle laufen. Denn wir könnten dann sehr leicht zu dem Schluss kommen, dass alle Dinge und damit auch der Mensch in dem, was er ist, in ihrem Daseins- und Wirkungsgesetz fixiert sind, dass also Unvollkommenheit und Unwissenheit, dass Schwäche, bestimmte Verdrehtheiten, dass eine gewisse Niederträchtigkeit sowie Schmerz und Leid eben Teil unserer Natur sind. Einer Natur, die dem Menschen eben zu eigen ist und die daher, zumindest im Menschen oder Menschsein, auch unveränderbar ist. Genau dies aber nimmt unserem Dasein seine eigentliche, wahre Bedeutung, nimmt uns jeglichen höheren Lebenssinn. Denn jeder Versuch, über sich selbst hinauszuwachsen, sich über das gewöhnliche Menschsein, über die menschliche Natur zu erheben, wäre dann von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wir könnten dies dann nur in der Weise tun, dass wir uns aus eben diesem Menschsein, aus unserem menschlichen Dasein lösen, indem wir dem Leben, der Welt, der menschlichen Existenz entfliehen und in jenseitige Himmel oder in die reine Unaussprechlichkeit des Absoluten eintreten. Dann aber, wenn dem wirklich so wäre, dann könnte der Mensch eins niemals tun. Etwas, das für die Wirkweise eines evolutionären Universums unerlässlich ist. Es könnte nie aus der Unwissenheit, aus der Falschheit, tatsächliche Wahrheit und tatsächliches Wissen herauslösen. Und ebenso wenig könnte er aus dem Bösen und Hässlichen das wahrhaft Gute und Schöne, aus der Schwäche und Niederträchtigkeit die wirkliche Macht und Pracht, aus Kummer und Leid die wahre Freude und Wonne entbinden. Er könnte sich dann höchstens von all dem lösen, könnte alle, wenn man es so ausdrücken will, Unvollkommenheiten abwerfen und damit nicht nur die, wenn man es so ausdrücken will, negativen, sondern auch ihre ebenfalls unvollkommenen, positiven und ausgleichenden Gegenteile. Er könnte Unwissenheit und menschliches Wissen, das Böse und das menschliche Gute, Schwäche und menschliche Macht und Stärke, er könnte Ringen und Leiden und dann auch menschliche Liebe und Freude zurücklassen. Denn das Menschsein kann dann nicht im Gott- oder Göttlichsein erfüllt werden, und daher muss es aufhören zu sein, muss zurückgelassen werden, zurückgewiesen werden. Die menschliche Existenz ist, gebunden an ihr eigenes Daseinsgesetz, zu ewiger Unvollkommenheit verdammt, ist per se eine ungöttliche Manifestation in der göttlichen Existenz. Und deshalb ist die Tatsache, dass die Seele Menschengestalt angenommen hat, nichts anderes als ein Fall. Ein Fall aus dem himmlischen Paradies, ein Fall aus dem Göttlichen. Es ist die Ursünde, die Erbsünde, die jeder Mensch mitbringt, in sich trägt, von der er in seinem Menschsein nie befreit, von der er niemals erlöst werden kann. Und sobald der Mensch erwacht, sobald er erleuchtet ist, muss es sein spirituelles Ziel sein, diese Ursünde, diesen Fall der Seele, voll und ganz rückgängig zu machen, sie und damit das Menschsein entschlossen und unnachgiebig zu eliminieren. Das Christentum hat diese Formation oder Teilwahrheit auf sehr besondere und konsequente Weise verkörpert und sie in sehr geschickter Weise mit Schuld und Sühne durchwoben, wodurch die Teilwahrheit zu einer vollkommenen Falschheit wird. Doch auch in anderen Traditionen und Philosophien ist die Schlussfolgerung eindeutig. Eine wirkliche Befreiung und Erlösung existiert nur jenseits des Menschseins, im Himmel, im Absoluten, im Nirvana. Wenn wir dieser Wahrnehmung, dieser Schau folgen, dann gibt es für die Existenz dieser Unvollkommenheit, für die Existenz der Schöpfung überhaupt, nur eine plausible Erklärung. Das Universum, alles, was existiert, ist nichts anderes als ein kosmisches Spiel, Lila, wie es in der indischen Tradition genannt wird. Das Göttliche spielt mit sich selbst, erfreut sich daran, nimmt diese oder jene Erscheinung, diese oder jene Maske an, wie in einem Theaterstück, einem Drama oder auch einer Komödie, wie immer man es sehen will. Das klingt alles sehr einfach und schön, und für ein reines Mental das von all den damit verbundenen Berührungen unberührt bleibt und nur um sich selbst kreist, ist dies auch durchaus plausibel, zufriedenstellend. Es gäbe keinen Grund, nach einer weiteren Erklärung zu suchen. Doch wir Menschen und auch alle anderen Lebewesen sind nicht der abgehobene oder stets seiner selbstbewusste Schauspieler, sondern wir sind mit unseren Rollen identifiziert, und zwar grundlegend. Und deshalb können wir mit Fug und Recht sagen, dass der Autor dieses Theaterstückes, ein Gott, der selbst allwonnevoll ist und der sich am Leid seiner Geschöpfe erfreut, der seinen Geschöpfen dieses Leid überhaupt erst auferlegt, in Wahrheit gar kein Gott ist, sondern ein Monster, und dass der Mensch in jeder Beziehung das Recht dazu hat, gegen dieses Wesen, gegen diese vermeintliche Gottheit oder Göttlichkeit zu revoltieren oder ihre Existenz überhaupt zu verneinen. Und genau an dieser Stelle wird die Existenz der Seele, des seelischen oder psychischen Wesens, so immanent wichtig. Denn wenn die menschliche Seele oder die Seele im Menschen tatsächlich ein Teil dieser Gottheit, dieser Göttlichkeit ist, dann ist es das göttliche Selbst, der göttliche Geist oder Spirit im Menschen, der sich diese Unvollkommenheit umlegt und der damit einwilligt, diese Unwissenheit, dieses Leid selbst zu erleiden, zu ertragen. Und wenn wir darüber hinaus sagen, dass diese im Menschen verkörperte Seele dazu bestimmt ist, in den göttlichen Geist, den göttlichen Spirit emporzuwachsen, und sie damit sozusagen der Partner des Göttlichen in diesem Spiel von Unvollkommenheit und später dann in der Wonne vollkommenen Seins ist, dann mag uns die Natur dieses Spiels zwar immer noch paradox, immer noch als seltsames Mysterium erscheinen, aber nicht mehr in dieser grausamen, willkürlichen Weise, die uns ursprünglich zu Recht in den Widerstand, in die Revolte geführt hat. An dieser Stelle bleibt uns dann tatsächlich nur noch eins, die Entschlüsselung des Mysteriums selbst. Und um dies zu tun, um seine Schöpfung tatsächlich zu erklären, müssen wir zwei, wenn man es so ausdrücken will, Seiten oder Facetten beleuchten. Die bewusste Zustimmung oder Einwilligung der Seele, in diese Manifestation einzutreten, und eine offenbar irgendwo vorhandene Vernunft in der Allweisheit, irgendeine Logik des Grenzenlosen, die dieses Spiel für uns verständlich macht und ihm auch eine Bedeutung, einen Existenzsinn gibt. Ein wesentlicher Schritt zu diesem Verständnis, zur Offenbarung der tieferen Bedeutung dieses Spiels, des Universums, ist, die Welt als eine Art Treppe, eine Weltentreppe, wie es in Savitri heißt, zu verstehen. Eine Treppe mit festen, belastbaren, sicheren Stufen, die die Seele aus dem vollkommenen Unbewusstsein ins Überbewusstsein oder Allbewusstsein führen. Auch das Menschsein, das menschliche Bewusstsein ist eine solche Stufe, und es ist in gewisser Weise sogar der Wendepunkt, der entscheidende Übergang. In dieser Schau einer kontinuierlichen Weltentreppe ist Unvollkommenheit mit all ihren Formen eine notwendige Begleiterscheinung, eine notwendige Bedingung der Manifestation. Notwendig, weil die göttliche Natur eben nicht plötzlich in einer Art Offenbarung, sondern graduell, nach und nach aus dem Unbewusstsein entbunden wird. Und eine solche Evolution, ein solches Sich-Entfalten in Unvollkommenheit und Unwissenheit mag vielleicht sogar zwangsläufig auch eine vermeintliche Perversion, eine Verdrehung der ursprünglichen Wahrheit mit sich bringen. Eine Verdrehung, die als Basis oder Grundlage für gewisse Bewegungen oder Prozesse notwendig ist. Denn wenn Unwissenheit und Unvollkommenheit, und das ist in der Wirklichkeit eines graduellen Aufstiegs, einer Weltentreppe erforderlich, über einen gewissen Zeitraum Bestand haben sollen, wenn es also feste, belastbare Stufen geben soll, dann muss es etwas geben, was diesen Aufstieg bremst, verlangsamt. Etwas, was zumindest scheinbar der göttlichen Natur entgegensteht, ihr in diesem Aufstieg aktiv widerspricht. Es muss etwas geben, was das Gegenteil von Einheit ist, das Gegenteil von Allbewusstsein, Allmacht, Allharmonie, das Gegenteil des Allguten, der Allwonne. Es muss Begrenzung oder Begrenztheit, Zwietracht, Unbewusstheit, Disharmonie, Unfähigkeit, Empfindungslosigkeit oder Gefühllosigkeit, es muss Leid, muss das Böse geben. Denn gäbe es das nicht, gäbe es nicht diesen zähen Widerstand, dann gäbe es keinen festen Grund, auf dem die verschiedenen Ebenen ruhen könnten. Gäbe es eben keine Stufen. Dann würde sich die Göttlichkeit quasi in einer Welle entrollen, würde alles, das ganze uns bekannte Universum, sozusagen wegschwemmen. Und wir sehen hier, dass all das, was wir in unserer gewöhnlichen Wahrnehmung als negatives Gegenteil des Göttlichen bezeichnen, zu etwas Positivem wird, zu einer Art positivem, für die Schöpfung notwendigen Gegenteil. Und zwar selbst dann, wenn die ursprüngliche Unvollkommenheit und Unwissenheit quasi zwangsläufig die extremsten Verdrehungen und sogar die Freude an diesen Verdrehungen hervorbringt. Die willentliche Freude an Leid, an Falschheit, am Bösen. Die einzige Frage, die uns an dieser Stelle noch bleibt, ist die, warum diese Form von progressiver Manifestation und nicht eine quasi blitzartige göttliche Manifestation überhaupt notwendig ist. Die Antwort auf diese Frage ist Wonne, Seinseligkeit. Dies mag für uns, die in der Unwissenheit und im Leid leben, auf den ersten Blick ironisch klingen, vielleicht sogar zynisch. Und doch können wir, wenn wir etwas genauer hinschauen, eben diese tiefe, allem zugrunde liegende Wonne oder Freude in unserem eigenen individuellen Entwicklungs- oder Bewusstwerdungsprozess entdecken und nachzeichnen. In einem Bewusstwerdungsprozess, in einer Art Evolution, die im Universalen, in der Schöpfung als Ganze, sehr ähnlich verläuft. Denn das Selbstverbergen und Selbstfinden ist eine der schönsten und eindrücklichsten Freuden, die ein bewusstes Wesen erleben und erfahren kann. Und es gibt kaum ein größeres Vergnügen, eine größere Freude als die, Schwierigkeiten überwunden zu haben, einen Sieg errungen zu haben. Im Wissen, im Willen und damit in der Macht, im Wirken oder im schöpferisch-kreativen. Es liegt eine Wonne, eine tiefe Wonne in der Überwindung einer sogenannten Unmöglichkeit, in der Überwindung einer schmerzvollen Anstrengung oder einer leidvollen Tortur. Und am Ende der Getrenntheit steht die alles rechtfertigende, intensive Freude der Vereinigung, der Wiedervereinigung. Sogar in der Unwissenheit selbst liegt eine gewisse Anziehungskraft, ein gewisser Reiz. Denn ohne sie gäbe es keine Freude der Erforschung und Entdeckung, keine Überraschung, keine Offenbarung von etwas Neuem und Unvorhergesehenem, kein Abenteuer der Seele. Und es gibt eine Freude in der Reise selbst, im Suchen und im Finden, im Ringen, in der Schlacht, im Sieg, in der Krone des Sieges und auch in der Arbeit, im Wirken und in der Belohnung dieses Wirkens. Und wenn wir zu spüren beginnen, dass diese Freude, diese Seinseligkeit tatsächlich alles durchdringt und trägt, dann sind wir dem eigentlichen Geheimnis der Schöpfung schon sehr nah. Denn was für uns selbst, was für die Wahl der individuellen Seele oder Göttlichkeit gilt, gilt auch für die universale Seele, die Weltenseele, für die ursprüngliche Existenz, die sich durch einen Sturz in das vollkommene Unbewusstsein einen universalen Ausdruck verleiht. Und dieses vollkommene Unbewusstsein, dieses quasi Nichtsein, das Nichtbewusstsein, die Nichtwonne, auch dies ist eine Form von Satchitananda, von Sein, Bewusstsein, Seligkeit. Denn wenn wir dem Grenzenlosen, und das müssen wir, das Recht zu gestehen, sich in allen möglichen Formen selbst zu manifestieren, dann ist auch diese Möglichkeit, die Möglichkeit, sein offensichtliches Gegenteil aus sich selbst hervorzubringen, absolut plausibel. Und es hat eine tiefe und grundlegende Bedeutung. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast, Die kosmische Illusion, Teil 1. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.